Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Das Mittelmeer ist für tausende Flüchtlinge in den vergangenen Jahren zur tödlichen Falle geworden. In Europa tauchen diese Schicksale allenfalls in Statistiken auf. In Afrika dagegen müssen die Familien nicht nur die Trauer bewältigen. Unser erstes Thema. Wir blicken dann auf den Aufstieg Chinas zur militärischen Supermacht, berichten aus Alabama, wo Frauen, die abtreiben wollen, die gesellschaftliche Ächtung droht, und messen den Wasserstand in Jakarta. Die indonesische Hauptstadt ist besonders vom steigenden Meeresspiegel bedroht. Es gibt immer wieder politische Bemühungen, aber eine Lösung des Flüchtlingsdramas auf dem Mittelmeer ist weiter nicht in Sicht. Dabei ist der Handlungsdruck groß. Rund 14.000 Menschen sind seit 2015 im Mittelmeer auf der Flucht ertrunken. Das hat die Internationale Organisation für Migration ausgerechnet. Und die Gefahren für die Flüchtlinge sind in den vergangenen Jahren größer geworden. 2017 kam rein statistisch einer von 38 Menschen auf der Fahrt über das Mittelmeer ums Leben. Im vergangenen Jahr einer von 14. Die Opfer bleiben in der Öffentlichkeit in der Regel namenlos. In ihrer Heimat dagegen müssen die Familien nicht nur die Trauer bewältigen, sondern auch mit den wirtschaftlichen Folgen zurechtkommen. Benjamin Moskowitsch über das Schicksal einer Familie aus dem westafrikanischen Guinea.
Mafule Kamara sitzt auf einer einfachen Holzbank vor ihrer Hütte in der guineischen Hauptstadt Conakry. Sie erinnert sich noch genauer an den Tag, an dem ihr kleines chinesisches Billigtelefon klingelte und auf dem gesprungenen Bildschirm eine unbekannte Nummer aufleuchtete.
Es waren Freunde von ihm, die uns mitteilten, dass Lansana tot ist.
Was genau geschah, lässt sich nicht rekonstruieren. Fest steht nur, dass Lansana Bangora die Reise nicht überlebte. Mafule und ihr Mann Sekou kannten das Risiko. Sie hatten Geschichten gehört, Geschichten von Menschen, die in der Sahara verdursten oder in die Hände brutaler Menschenhändler fallen. Sie wussten, dass einige Migranten von Foltergefängnissen in Libyen erzählten. Und sie wussten, dass regelmäßig Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und dennoch haben sie ihren Jungen auf die Reise geschickt. Warum?
Lansana war unsere einzige Hoffnung auf ein besseres Leben,
sagt sein Vater. Er selbst kann die Familie nicht mehr ernähren. Seit Jahren muss Lansanas Mutter mit dem Verkauf selbstgebrannter Holzkohle einen Großteil des Familieneinkommens erwirtschaften. Viel ist das nicht. An jedem Plastiksäckchen mit Kohle verdient sie gerade einmal rund 5 Cent, erzählt sie. Ihre einzige Hoffnung für die Familie, einen Weg aus der Armut zu finden, ist eine vernünftige Ausbildung für die Kinder. Aber, sagt Lansanas Vater,
wir hatten nur genug Geld, um eines unserer Kinder zur Schule zu schicken.
Lansana machte Abitur und studierte Soziologie. Alle Ressourcen der Familie flossen in seine Ausbildung. Sie hofften, dass er so eines Tages die Familie ernähren könne. Aber Lansana fand auch Jahre nach dem Ende seines Studiums keine Arbeit in Conakry. Kein Einzelfall in einem Land, das wie so viele in Westafrika unter extremer Jugendarbeitslosigkeit leidet. Von Jahr zu Jahr schwand die Hoffnung.
Wenn du hier nicht aus einer einflussreichen Familie kommst, hast du hier keine Chance,
sagt Lansanas Onkel bitter, und sein Vater fügt hinzu.
Deshalb haben wir irgendwann beschlossen, Lansana nach Europa zu schicken. Wir dachten, dort wäre es einfacher und er würde uns so bald ein gutes Einkommen sichern.
Um das Geld für die Reise aufzubringen, verkauften sie für umgerechnet 3.000 Euro ein kleines Stück Land am Stadtrand von Conakry, das seit jeher im Besitz der Familie war. Eine enorme Summe in einem Land mit einem Durchschnittseinkommen zwischen 100 und 150 Euro im Monat. Aber nicht genug, um es bis nach Europa zu schaffen. Aus Libyen meldet sich Lansana bei der Familie und sagt, er brauche noch einmal 3.000 Euro für die Überfahrt.
Aber wir hatten nichts mehr. Deshalb haben wir rumgefragt, bei Verwandten und Bekannten, bei Freunden und Leuten aus dem Viertel.
Sie versprechen, das Geld zurückzuzahlen, sobald Lanzana erst in Europa ist und Geld verdient. Europa, das ist hier in den Köpfen vieler Menschen ein Ort unermesslichen Reichtums, ein Bild, das aus der Kolonialzeit stammt und das sich in den Köpfen vieler Menschen festgesetzt hat. Auch weil sie gut bezahlte westliche Entwicklungshilfe vor Augen haben. Fernsehen und soziale Medien befördern diese Erzählung vom reichen Westen noch, sodass Schlepper leichtes Spiel haben, aus den Träumen der Migranten Geld zu machen. Von Europa kennen die Menschen hier eher Mercedes und Ronaldo als Hartz IV und Arbeitsamt. Außerdem kennt fast jeder irgendwen, der es nach Europa geschafft hat und von dort regelmäßig Geld an die Familie schickt. Tatsächlich stellen Migranten und ihre sogenannten Rücküberweisungen in vielen afrikanischen Ländern eine wichtige Wirtschaftssäule dar. Inzwischen fließt längst mehr Geld über private Kanäle nach Afrika als durch staatliche Entwicklungshilfe. Angesichts dessen dauert es nicht sehr lange und die Familie hat das nötige Geld zusammen. Alle gehen davon aus, dass die Investition sich schon bald auszahlen werde. Stattdessen kommt irgendwann jener Anruf von einer unbekannten Nummer mit der Todesnachricht. Fühlen Sie sich schuldig? Lanzanas Vater schüttelt den Kopf.
Schuld war die Armut. Sie hat uns keine andere Wahl gelassen. Trotzdem ist es schwer, mit dem Wissen zu leben, dass wir ihn auf diese Reise geschickt haben. Ich muss jedes Mal weinen, wenn ich daran denke.
Doch vor die Trauer schiebt sich die existenzielle Krise, in die die Familie durch Lanzanas Tod gestürzt ist. Seine Mutter sagt,
unsere ganze Hoffnung lag auf ihm. Jetzt ist er tot. Wovon sollen wir nun leben?
Als Lanzana Bangura starb, versanken die Träume und Hoffnungen seiner ganzen Familie mit ihm im Meer. Aber der Fokus auf den finanziellen Verlust werde mit der Zeit der Trauer weichen, ist Damaye Koroma überzeugt. Sie weiß, was es heißt, mit dem Verlust eines Kindes leben zu müssen. Ihr Sohn starb bereits vor 20 Jahren bei dem Versuch, nach Europa zu kommen. Selbst den schlimmsten finanziellen Verlust könne man irgendwann irgendwie verkraften. Der Verlust eines Kindes hingegen lasse einen nie mehr los.
Seit 20 Jahren denke ich jeden Tag an meinen Sohn. Jeden einzelnen Tag. Die Erinnerung schwindet nicht.
Armut und Flucht in Westafrika, das war eine Reportage aus Guinea von Benjamin Moskowitsch.
Zum Gründungsjubiläum der Chinesischen Volksrepublik hat die Demokratiebewegung in Hongkong gestern erneut tausende Menschen auf die Straße gebracht. Auch in den kommenden Tagen sind Demonstrationen gegen die Einflussnahme Pekings angekündigt. Eine Einflussnahme, die sich bislang vor allem politisch und wirtschaftlich zeigt, aber am Ende auch Soldaten in Marsch setzen könnte. Welche Bedeutung das Militär für die Führung in Peking hat, wird bei den Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Volksrepublikgründung am Dienstag deutlich werden, wenn Panzer über die Straßen rollen und Kampfflugzeuge in den Himmel steigen. Die größte Militärparade in der Geschichte des Landes soll ein Zeichen werden, nach innen und nach außen. Axel Dorloff über Chinas langen Weg zur militärischen Supermacht.
Kanonen, Kampfbomber und Panzerfäuste. Im Militärmuseum der Chinesischen Volksrevolution in Peking erleben Besucher eine Zeitreise durch die chinesische Militärgeschichte. Nach aufwendiger Renovierung wurde das Museum Anfang des Jahres neu eröffnet. Ein Gebäude von 1959, erbaut im Stil des sozialistischen Klassizismus. Der 64-jährige Zhang Pinghe, ein Tourist aus der Provinz Shaanxi, spaziert sichtlich beeindruckt über den Marmorfußboden der riesigen Museumshallen.
Im antifaschistischen Befreiungskrieg und antijapanischen Krieg war das chinesische Militär noch rückständig. Die meisten Gewehre und Waffen waren ausländischer Produktion. Jetzt ist China hochentwickelt. In der ganzen Welt ist das chinesische Militär stark und konkurrenzfähig.
In den vergangenen 10 Jahren sind die chinesischen Militärausgaben um über 80% gestiegen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping investiert mehr als jeder seiner Vorgänger in die Volksbefreiungsarmee. Ein starkes Militär ist für ihn ein zentraler Baustein bei der Modernisierung Chinas. Das Ziel ist dabei klar, bis zum 100. Geburtstag der Volksrepublik im Jahr 2049 soll China zur militärischen Supermacht aufsteigen. Unsere Truppen folgen der Sonne, so heißt es im Text dieser Hymne der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Im Moment folgen die Truppen vor allem Präsident Xi Jinping, der sich selbst zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte gemacht hat. Anfang 2016 hat er dem chinesischen Militär die größte Strukturreform seit den 50er Jahren verordnet. Die 7 Militärregionen der Volksrepublik wurden in 5 strategische Zonen umstrukturiert. Alle unterstehen einem gattungsübergreifenden Kommandozentrum für Heer, Marine, Luftwaffe und Raketeneinheiten. Das Ziel, weg vom Schwerpunkt der Landesverteidigung hin zu mobilen, integrierten und global einsetzbaren Streitkräften. Das landdominierte Militär hat an Relevanz verloren. Es geht nicht mehr vorrangig darum, die Landesgrenzen am Boden zu schützen. Marine und Luftwaffe haben dagegen an Bedeutung gewonnen. China hat vom Ausland gelernt, sagt der unabhängige Militärexperte und Publizist aus Macau, Wang Tong.
Jahrelang hat China die Hightech-Kriege des Auslands beobachtet und hat dadurch die Bedeutung der Marine erkannt. 70% der Erdoberfläche ist Wasser und es gibt viele internationale Gewässer. China misst der Marine jetzt höchste Bedeutung bei, genau wie die USA und Großbritannien. Das wird auch in Zukunft so sein.
China hat in den vergangenen 30 Jahren systematisch eine eigene Militär- und Verteidigungsindustrie aufgebaut und entwickelt und produziert mehr und mehr Waffen selbst, auch komplexere Waffensysteme. Vorbei sind die Zeiten, in denen China der größte Waffenimporteur war, sagt Militärexperte Wang.
China hat sich von einem Waffenimporteur zu einem Waffenexporteur entwickelt. Früher war die chinesische Industrie gar nicht in der Lage, das Land mit Waffen zu versorgen, schon gar nicht für den Export. Jetzt aber produziert China auch gezielt militärische Ausrüstung für den Export. Das ist ein substanzieller Unterschied zu vorher.
China verkauft mittlerweile fast alles. Nicht mehr nur Handgranaten oder Maschinengewehre, sondern auch Raketen, Radarsysteme und militärische Drohnen. Chinas Waffenindustrie hat dazugelernt, anfangs vor allem durch Plagiate. China baut derzeit auch an einem dritten Flugzeugträger. Dieser soll deutlich moderner sein als seine beiden Vorgänger, die noch von sowjetischem Design sind. Der Bau eines eigenen Flugzeugträgers, entwickelt, konzipiert und gefertigt in China, gilt als Kernstück der Modernisierung des chinesischen Militärs. Auch im Pekinger Militärmuseum steht seit der Renovierung ein Modell des ersten chinesischen Flugzeugträgers Liaoning. Stolz ist man hier jetzt nicht mehr nur auf die militärische Geschichte, sondern auch auf die Gegenwart. In einem sind sich Experten allerdings einig: Die militärische Gefechtsstärke Chinas ist schwer einzuschätzen. China hat seit 4 Jahrzehnten keine Kriegserfahrung. Den letzten Krieg führte das Land 1979 mit Vietnam. Ungeachtet dessen ist für den Pekinger Politikwissenschaftler Jin Sunrong von der Renmin-Universität der chinesische Aufstieg zur militärischen Supermacht nicht aufzuhalten.
Die Welt wird künftig 2 Supermächte und mehrere starke Länder dahinter haben. Die 2 Supermächte werden China und die USA sein. China hat sehr große Produktionskapazitäten. Wir nutzen derzeit nur 15% davon. Unsere Technik ist ebenfalls sehr gut. Bei der großen Militärparade am 1. Oktober werden Sie etwas sehr Beeindruckendes sehen.
Vor 70 Jahren, am 1. Oktober 1949, hat Revolutionsführer Mao Zedong die Volksrepublik ausgerufen. 70 Jahre später feiert China den Nationalfeiertag mit einer gigantischen Militärparade in Peking. Eine Waffenschau made in China, die es in dieser Größe noch nie gegeben hat. Als aufstrebende globale Militärmacht zeigt China der Welt, wie modern das eigene Militär ist. Denn Supermacht wird man nur mit militärischer Stärke.
Auf dem Weg zur militärischen Supermacht, der Beitrag war das von Axel Dorloff aus Peking.
Als das Parlament von Alabama im Frühjahr die Abtreibung in dem US-Bundesstaat verboten hat, da ließ es den Frauen wenig Entscheidungsspielraum. Abtreibung soll in fast allen Fällen verboten sein. Bis zu 99 Jahren Haft droht Ärzten, die dagegen verstoßen. Die Gouverneurin hat das Gesetz zwar unterzeichnet, doch dabei eingeräumt, dass die Regelung wohl juristisch nicht durchsetzbar sei. Denn das oberste Gericht der USA hatte Abtreibungen 1973 im gesamten Land erlaubt. Genau diese Regelung wollen die Abtreibungsgegner mit ihrem Gesetz aber revidieren und hoffen dafür auf ein neues Urteil des Supreme Court. Ob das so kommen wird, ist derzeit offen, doch der Druck auf schwangere Frauen ist schon jetzt gewachsen, wie Martina Butler berichtet.
Ein schmuckloser Flachbau, drumherum ein mannhoher Zaun, der mit Plastikplane zugehangen ist, sodass man den Eingang nicht von der Straße sehen kann. Dies ist eine der drei Abtreibungskliniken in Alabama und es ist Procedure Day, der Tag in der Woche, an dem hier in Montgomery Abtreibungen vorgenommen werden. Vor dem Zaun protestieren Abtreibungsgegner.
Ma'am, death has come to your house today. Turn from your sins and put your faith in Christ.
Sam ist vor 2 Jahren abgekämpft aus dieser Klinik gekommen. Sie ist von einem Kollegen vergewaltigt worden. Die 25-Jährige erinnert sich noch gut, wie sie sich gefühlt hat, als sie festgestellt hat, dass sie schwanger ist.
That was absolutely devastating. It was.
Das war vernichtend.
One of the worst days of my life.
Einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich hatte so viele Gefühle, die hochkamen. Angst, Wut, Traurigkeit. Aber ich wusste sofort, ich muss diese Schwangerschaft beenden.
But through all of that, I did know, I knew from that moment, I said, I need to end this pregnancy.
Alabama hat dieses Jahr das härteste Abtreibungsgesetz in den USA verabschiedet. Auch nach Vergewaltigung und Inzest soll ein Schwangerschaftsabbruch künftig nicht mehr möglich sein. Konservative Christen wie Joe Godfrey sind begeistert. Der Pfarrer kämpft und betet seit Jahren für ein Ende der Abtreibungen.
Oh, we were thrilled.
Das Gesetz ist so geschrieben, dass es vor dem obersten Gerichtshof landet. Denn den Abtreibungsgegnern geht es darum, die seit mehr als 40 Jahren geltende Grundsatzentscheidung zu Abtreibungen in den USA zu kippen.
Wir glauben, dass der Mensch ein Abbild Gottes ist. Leben ist wertvoll für Gott. Deshalb sind wir überzeugt, dass jedes Leben zu jedem Zeitpunkt seiner Entwicklung geschützt werden muss. Das Leben dieses Babys ist für mich eine sehr ernste Angelegenheit.
The life of that baby in the womb to me is extremely serious business.
Die Bürgerrechtsorganisation ACLU ist eine der Organisationen, die gegen das Gesetz in Alabama geklagt haben. Während die Sache vor Gericht ausgefochten wird, begleiten Ehrenamtliche in Regenbogenwesten weiter Frauen in die Klinik in Montgomery und später wieder raus. Sie spannen große Schirme auf, um den Blick auf die Frauen zu versperren. Denn manche Abtreibungsgegner filmen sie und ihre Autos. Sie stellen die Bilder online und haben damit schon dafür gesorgt, dass eine Frau beispielsweise ihren Studienplatz und damit ihre Zukunft verloren hat. Bianca Cameron Schwizo ist eine der Ehrenamtlichen des Powerhouses, einer Organisation von Abtreibungsbefürwortern. Das Gesetz in Alabama macht sie fassungslos.
Es ist ein Krieg gegen Frauen, ein Bürgerkrieg gegen Frauen. Und der hat hier im Süden angefangen.
Sam bereut ihren Schwangerschaftsabbruch nicht. Wenn das Gesetz damals in Kraft gewesen wäre, hätte sie selbst versucht, eine Lösung zu schaffen. Ist sie sich sicher?
Ich bin überzeugt, dass ich entweder die Schwangerschaft selbst beendet hätte, auch wenn es lebensgefährlich gewesen wäre und ich hätte dabei sterben können. Oder ich hätte mir das Leben genommen, weil ich mit dem Trauma nicht umgehen könnte, das Kind meines Vergewaltigers auf die Welt zu bringen.
In den USA hat jede vierte Frau unter 45 eine Abtreibung. Die Zahl der Abbrüche ist auf dem niedrigsten Stand, der je gezählt wurde. In Alabama sind 2/3 der Frauen, die abtreiben, schwarz. Viele haben kein Geld. Für Menschen, die Geld haben, würde es selbst, wenn das Gesetz in Kraft treten würde, immer Wege geben, eine Schwangerschaft zu beenden, ist sich Randall Marshall von der ACLU sicher.
Es war nie ein Problem für jemanden, der Geld hat, eine Abtreibung zu haben. Die können sich ins Flugzeug setzen und woanders eine sichere Abtreibung bekommen. Es werden diejenigen leiden, die sich das nicht leisten können.
But for women who don't have the resources, they're the ones who ultimately will end up suffering.
In Alabama tobt ein Krieg um Abtreibungen. Ein Glaubenskrieg. Ein Kampf darum, wer über den Körper einer Frau und ihres ungeborenen Kindes entscheiden darf.
die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und das Recht auf Abtreibung. Martina Butler berichtete aus Alabama. Singapur, Shanghai, Ho Chi Minh-Stadt, Bangkok, Mumbai, Manila und nicht zuletzt Jakarta. Es sind klangvolle Namen asiatischer Metropolen, die vom steigenden Meeresspiegel bedroht werden. Der Weltklimarat hat in dieser Woche noch einmal eindringlich davor gewarnt. Die Krisenmanager in den betroffenen Staaten gehen aber schon jetzt davon aus, dass einige Städte nicht zu halten sind. Indonesien zum Beispiel wird auch deshalb seine Hauptstadt verlegen. 35 Millionen Menschen leben derzeit in der Metropolregion Jakarta. Wie mühsam der Kampf gegen das Wasser dort bereits geworden ist, schildert Lena Bodewein.
Ein Viertel im Norden Jakartas. Gänse und Enten laufen zwischen Kleinkindern und Mopeds umher. Wasser steht in ein paar Pfützen auf der Straße. Und wer schaut, wo die Flüssigkeit herkommt, stößt schnell auf eine dicke Wand, an der Rinnsale herablaufen. Die Mauer hat verschiedene Schichten in verschiedenen Grautönen. Sie leckt und ist ziemlich aussagekräftig, findet Viktor Kuhnen.
Sie ist auf der alten Seemauer errichtet. Hier unten sieht man die Höhe von 2007. Diese Höhe war von 2012. Dann kam eine neue Schicht 2014 und jetzt die große Erhöhung von 2017. Es ist eine ganze Schichtung von Seemauern. Wie Archäologie, aber normalerweise sieht man Tausende von Jahren in solchen Schichten. Hier ist es nur ein Jahrzehnt. Und die Wand leckt, denn die Grundmauer ist nicht besonders gut gebaut. Die steigenden Wasserhöhen bringen mehr Druck auf die Mauer und darum gibt es überall diese undichten Stellen.
Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens, sinkt. Jahr für Jahr. In manchen Vierteln ist es ein Viertelmeter, in anderen sind es 10 Zentimeter. Und viele Bereiche, wie Muara Baru, hier an der Schutzmauer, liegen schon 3 bis 4 Meter unter dem Meeresspiegel. Wenn die Flut hoch ist, schauen die Schiffe, die auf der anderen Seite ankern, über die Mauer. Wenn die großen Pumpen nicht funktionieren, steht das Viertel unter Wasser. Die Anwohner sind es gewohnt.
Ja, während der Regenzeit gibt es Überschwemmungen, besonders wenn die Pumpen ausfallen.
Sagt der Fischhändler Sulaiman. Und die Kioskbetreiberin Susi ergänzt:
Es hängt wirklich von der Pumpe ab. Als ich ein Kind war, hat die Pumpe oft nicht funktioniert. Dann gab es immer Überschwemmungen in der Regenzeit. Dass Jakarta versinkt? Ach, das fällt mir gar nicht so auf. Ist doch normal. So weit denke ich gar nicht.
Diese Resilienz der Bewohner Jakartas bewundert Viktor Kuhnen. Er ist der Projektleiter der niederländischen Bautechnik- und Beraterfirma Witteveen & Bos. Hier in Jakarta zuständig für das Vorhaben mit dem grandiosen Namen Nationaler Hauptstadt und integrierter Küstenentwicklungsmasterplan. Damit soll Jakarta vor dem Versinken bewahrt werden. Dabei stehen die Retter vor einem absurd scheinenden Problem. Die Megacity mit 10 Millionen Einwohnern versinkt, weil der Stadt das richtige Wasser fehlt. Und weil anderes Wasser nicht ablaufen kann. Es gibt hier also gutes Wasser und schlechtes Wasser, illegales Wasser und teures Wasser. Um das zu erklären, geht Viktor Kuhnen ein paar Schritte zurück, zeitlich und geografisch. Von der Schutzmauer des Viertels zu den alten Schleusentoren, etwa 150 Meter südlich davon.
Wir sind hier an dem alten Auslass von Jakarta. Der wurde zu Zeiten der niederländischen Kolonie gebaut, als die Stadt noch weit über dem Meeresspiegel lag. Damals konnte das Wasser aus der Stadt noch ungehindert ins Meer fließen. Aber dann begann die Stadt zu sinken und jetzt müssten die Flüsse und Kanäle bergauf fließen, um ins Meer zu gelangen.
Dazu kommt das Hauptproblem. Drei Viertel der Einwohner Jakartas haben keinen Wasseranschluss. Sie sind entweder auf Tankwagen angewiesen oder bohren illegal Brunnen zum Grundwasser.
Das sieht man an den Zisternen auf den Dächern. Hier an diesen Bereichen können sie das Grundwasser aber nicht nutzen, weil es schon versalzen ist. Das Meerwasser ist eingedrungen.
Je mehr Grundwasser abgepumpt wird, desto stärker sinkt die Stadt. Denn der Boden ist sumpfig und wenn ihm das Wasser entzogen wird, fehlt Stabilität. Es kommt zur Bodensenkung. Zudem drückt das schiere Gewicht der Gebäude auf den weichen Untergrund. Alles sinkt, und zwar exklusive reiche Viertel, Industriegebiete und Lagerhäuser, genauso wie Slums, die immer wieder überall auftauchen, auch dort, wo sie gerade geräumt wurden. An Wasserreservoirs, an stinkenden, stockenden Flüssen und Kanälen, im Wasser auf Stelzen gebaut. Und so blockieren Bauten, Schmutz und Abfall ein abfließendes Wasser in den Entwässerungskanälen noch mehr. Die Ärmsten können sich keine Mieten leisten, seien sie noch so gering. Also errichten sie ihre Behausungen dort, wo es nichts kostet.
Jakarta vor dem Wasser zu schützen, das ist technisch betrachtet gar nicht so schwer. Aber die sozialen Konsequenzen sind es. Wenn du diese Menschen umsiedeln willst in Sozialbauten, dann müssten sie etwa 13 Euro Miete zahlen. Das ist eine lächerliche Summe für uns, aber unfassbar viel für sie. Hochwasserschutz in Jakarta ist also eher ein sozioökonomisches als ein technisches Problem. Der Teil ist einfach.
Sagt Viktor Kuhnen. Auch in Muara Baru gibt es ein solches Armenviertel über dem Wasser. Aus Sperrholzplatten und Abfallholz, Plastikplanen und Transparenten zusammengezimmert. Dunkle Gänge führen von Hütte zu Hütte. Ein kleiner Kiosk verkauft Tee und Süßigkeiten. Agus und hunderte andere Fischer leben hier mit ihren Familien. Noch.
Was die Zukunft dieser Gegend betrifft, das wird neu gewonnenes Land werden, wenn die Lagune zugeschüttet wird. Aber ich weiß nicht, ob bald oder erst in 10 Jahren. Ich weiß auch nicht, ob wir Dorfbewohner umgesiedelt werden in Sozialbauten oder ganz woanders hin.
Wasserversorgung verbessern, existierende Schutzmauern sichern, so ist die Marschrichtung. Ob das genügt, um Jakarta zu bewahren? Nicht weit von hier ist ein sechseckiges Gebäude den Fluten preisgegeben, der Gebetsraum einer Fabrik. Die Javasee umgibt ihn und schwappt an die neue Hochwasserschutzmauer, die dahinter errichtet wurde. Auf der schmalen Mauerkrone fährt ein Moped entlang. So etwas könnte es in naher Zukunft, vielleicht in 10, 20 Jahren, in größerer Dimension geben. Eine große, befahrbare Schutzmauer, ähnlich wie der Abschlussdeich am Eiselmeer in Holland. Weit draußen vor Jakarta gelegen, würde sie die Wellen brechen und am besten als Verbindung zwischen dem internationalen Flughafen und dem Frachthafen dienen. Aber diese Vision ist noch lange hin und nur die letzte Möglichkeit, wenn alle anderen Rettungsanker versagen. Bis dahin wird Jakarta wahrscheinlich seinen Hauptstadtstatus verlieren, weil bis 2024 eine neue Hauptstadt auf der Insel Borneo erbaut werden soll.
Früher galt die Nähe zum Meer als Garant für wirtschaftliche Entwicklung, heute wird sie immer mehr zur Bedrohung. Das war eine Reportage aus Jakarta von Lena Bodewein. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Jörg Biesler und dem Thema Klassenfahrten. Machen die immer stärker einen Bogen um die Bildung? Sie können sich an der Sendung beteiligen, 00800 4464 oder 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch das Wochenende.